Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Depressionen beginnen meist schleichend, lange bevor Betroffene in der Apotheke stehen. Sie fühlen sich erschöpft, müde, schlafen schlecht, sind reizbar oder haben das Gefühl, einfach nicht mehr so zu funktionieren, wie sie es gerne möchten. Manchmal stehen auch körperliche Beschwerden wie Schmerzen im Vordergrund. Bei der Vielzahl von Antidepressiva ist die richtige Auswahl nicht immer einfach. Sie braucht Erfahrung, Wissen und einen Blick auf Details. Auch die Galenik kann entscheidend beeinflussen, wie gut ein Antidepressivum wirkt und vertragen wird. Gerade deshalb kommt Apothekerinnen und Apothekern eine wichtige Rolle zu, im Begleiten und Unterstützen der Therapie. Denn oft fürchten Betroffene, dass Antidepressiva ihre Persönlichkeit verändern oder mit anderen Arzneimitteln oder OTC-Präparaten interagieren. Genau darum geht es in dieser Folge. Und mehr dazu erfahren Sie gleich selbst von meiner Kollegin Magister Dr. Angelika Kluth. Sie hat in Folge 41 von ÖAZ im Ohr Dr. Dr. Christina Ritter zu Gast.
Willkommen zum ÖAZ-Podcast für Apothekerinnen und Apotheker. Die heutige Folge widmen wir der Depression und damit zu wichtigen Punkten wie: Wie erkennen wir Warnzeichen? Welche Rolle spielt die Pharmakotherapie? Und wie können wir unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich begleiten? Dazu habe ich Frau Dr. Dr. Christina Ritter eingeladen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, als zertifizierte Mediatorin und sie ist auch Kulturanthropologin. Außerdem ist sie in der Lehre tätig und in freier Praxis. Wir kennen uns schon lange und sind daher bei du. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Als erste Frage vielleicht zum Einstieg. Wie häufig begegnen dir depressive Erkrankungen aktuell in der Praxis und hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Also an sich sind depressive Erkrankungen ja sehr häufig und nachdem ich nun mal auch Psychiaterin bin, sehe ich die natürlich besonders häufig, weil die Leute auch sehr konkret mit diesen Beschwerden zu mir kommen. Sicherlich in der Zeit zur Covid-Pandemie hat es einen gewissen Anstieg gegeben und offenbar hat sich das auch gerade bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie gezeigt, dass für die Jugendlichen das auch weiterhin höher geblieben ist, die Depressive und auch die Angsterkrankungen. Allerdings ich jetzt von meiner Ordination würde sagen, es hat sich für mich jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Also es ist immer ein relativ großes Thema Depression, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in meiner allerdings Wahlarztordination den Eindruck habe, dass es jetzt deutlich mehr ist als früher. Und auch ist die Corona-Thematik natürlich nicht mehr jetzt im Mittelpunkt. Jetzt haben die Menschen vor anderen Dingen Angst. Mehr vor den politischen Sachen oder vor, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Geopolitisch, KI, alles Mögliche sind da Themen.
Welche frühen Warnzeichen einer Depression werden deiner Meinung nach häufig übersehen?
Ich glaube, das Schwierige ist, dass es ja so schleichend beginnt. Es tritt meistens ja nicht abrupt auf, sondern es sind Dinge wie, dass man häufiger Schlafstörungen hat, dass man sich generell erschöpfter fühlt, vielleicht auch reizbarer ist, nichts, was man so direkt vielleicht gleich als gedrückte Stimmung beschreiben würde, man kriegt mehr Konzentrationsprobleme. Manchmal sind es auch mehr körperliche Symptome, die im Vordergrund stehen, also dass man mehr Kopfweh hat oder Verspannungen, Schmerzen. Und viele Patientinnen beschreiben dann auch, dass sie nicht mehr funktionieren als Hauptproblem. Also weniger jetzt, dass ich fühle mich nicht gut, sondern ich funktioniere nicht mehr. Jetzt aber eine Leistungsschiene dann ausgedrückt. Und je nachdem halt auch, weil wir von der kulturellen Perspektive ja kurz geredet haben, natürlich in verschiedenen Kulturen drückt man generell auch psychische Beschwerden über körperliche Symptome aus. Also würde man jetzt nie sagen, ich bin gedrückter Stimmung oder so, sondern da hat man besonders viel Schmerzen.
Gibt es irgendwelche Aussagen oder Verhaltensweisen, die Apothekerinnen sofort hellhörig werden lassen sollten?
Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass das passiert, wenn Patientinnen oder Patienten oder Kunden, in dem Fall Kundinnen, die Apotheker, Apothekerinnen längere Zeit kennen, dann so Stammkunden sind und dass die vielleicht so Sachen sagen, die atypisch sind oder es auffällt. Wenn man die schon ein bisschen kennt vom Typ her und die gehen dann raus und sagen, was leb wohl oder sowas, statt und sonst haben sie sich jemand anders verabschiedet oder so ein bisschen, ja, wer weiß, wie lange mache ich es noch oder bin eh froh, wenn ich bald mal Ruhe habe, irgendwelche Äußerungen machen, wo man so das Gefühl hat, das ist irgendwie untypisch für die. Ich glaube, dass wenn jemand nur reinkommt, um sich irgendwas abzuholen, hat man wenig Chancen, dass man irgendwas merken würde. Das sind meistens Nebensätze. Das sind, wie die sagen, sicher nicht konkret, es geht mir so schlecht normalerweise, außer sie sagen das vielleicht immer. Dann kann man das aber auch vielleicht, wenn man die Leute besser kennt, schon differenzieren. Ist es das Übliche oder hat man wirklich den Eindruck, da geht es wirklich doch deutlich bergab?
Und wenn man das bei Stammkunden oder Stammkundinnen feststellt, wie könnte man dann angemessen reagieren?
Ja, wenn man mit den Menschen eine gute Beziehung hat, das kommt ja immer wieder mal vor, dann könnte man das durchaus ansprechen. Wenn man sagt, naja, Frau Meier, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit geht es Ihnen schon länger nicht so gut. Das ist so, kann man ruhig schon ein bisschen suggestiv fragen, weil muss ja jetzt keine offene Exploration machen, das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber so nachfragen, und die Leute reden ja dann gerne. Also wenn sie Bemerkungen machen, sind sie ja insgesamt kommunikationsbereit. Das ist ja eigentlich fast ein Angebot. Ja? Wenn sie ihnen schon irgendwas erzählen, so bei der Bedienung, ja, das hat die Probleme und das, und ich weiß nicht, ich schaffe das nicht mehr, das Gefühl, ja, mir ist eh schon alles zu viel. Das kann schon so ein Hinweis sein, hätte ich ganz gern vielleicht mal, dass wer nachfragt oder das ernst nimmt. Und ich glaube, das Gefühl, ernst genommen zu werden, das hilft schon wahnsinnig viel.
Und wenn die Kunden und Kundinnen dann die Diagnose haben, dann ist ja die medikamentöse Therapie ganz wichtig. Was sind aktuell die wichtigsten Prinzipien bei der Auswahl eines Antidepressivums?
Natürlich immer, was sind die Symptome, die im Vordergrund stehen, nicht? Weil Depressionen können ja unterschiedlich sein, unterschiedliche Auslöser haben, unterschiedliche Verläufe haben. Ich kann zum Beispiel eher sehr antriebsschwach sein, sehr erschöpft sein. Ich kann sehr agitiert und aufgeregt sein, also je nachdem brauche ich etwas Beruhigenderes mehr oder etwas, was mich vielleicht mehr wieder motiviert, wieder aktiviert. Das Nebenwirkungsprofil ist wesentlich auch. Also wenn ich einen sehr übergewichtigen Patienten habe, werde ich nicht gerade eine Medikation noch verschreiben, wo der noch mehr zunimmt. Ja, das widerspricht auch ein bisschen dann dem Wohlbefinden, wo wir ja wieder hinwollen. Also als Komorbiditäten natürlich auch noch, weil psychische Erkrankungen sind oft ja nicht nur eine Depression, oft haben die Leute auch Angst oder andere Probleme oder es gibt ein ADHS im Hintergrund oder irgendeine andere Störung oder Auffälligkeit, die man berücksichtigen muss. Und natürlich, wie gesagt, alle somatischen Erkrankungen müssen berücksichtigt werden oder auch aufgeklärt werden, nicht? Das muss natürlich jetzt nicht die Apothekerin tun, aber die sieht das ja vielleicht manchmal sogar, weil sie ja die Liste der anderen Medikamente auch auf dem Rezept ablesen kann.
Und wie unterscheiden sich SSRIs, SNRIs und andere Wirkstoffe im klinischen Alltag?
Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil die Menschen so individuell sind, dass wir auch als Ärztinnen das so nicht von vornherein wissen, was hilft. Ja, wir müssen es auch probieren. Man kriegt so ein bisschen ein Gefühl oft für Leute, wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand, der jetzt eher eine traumabezogene Depression hat, dann gibt es halt da Empfehlungen. Da gibt man zum Beispiel aktuell State of the Art, eher Sertralin. Also man gibt fängt meistens mit einem SSRI an, einem selektiven Wiederaufnahmehemmer vom Serotonin. Man kann natürlich das Gefühl, wenn jetzt ein bisschen mehr Schwung, vielleicht auch noch mit dem SNRI, das macht das noradrenerge System mit aktiviert, arbeiten. Das ist ein bisschen, ehrlich gestanden, der Wunsch von allen Ärzten, glaube ich, und Ärztinnen, dass wir irgendwann in Richtung gehen, dass wir wissen, ja, wir haben irgendwie wie einen genetischen Fingerabdruck, wo wir wissen, oder das tolle Mikrobiom, das uns sagt, genau das ist das Medikament, das wird auch galenisch genauso verarbeitet, wie wir uns das vorstellen. Weil es ist auch die Verstoffwechselung sehr spannend. Also ich kann ein Medikament verschreiben und von einer Pharmafirma wird es sehr gut vertragen und von einer anderen Pharmafirma hat man alle Nebenwirkungen. Also da liegt es nicht am Wirkstoff selber, sondern offenbar an dem und herum.
Das ist interessant.
Ja, Deswegen muss ich gleich sagen, es ist wirklich nicht egal, wenn man die Generika immer wechselt. Also wir wissen das selber aus auch einer Untersuchung, gerade bei dem SSRI, dass durchaus die Galenik offenbar wichtig ist, wie ich etwas verstoffwechsle. Und manche Patienten vertragen ein bestimmtes Präparat sehr gut und ein anderes, das aber genau die gleiche Dosierung hat, gleichen Wirkstoff, nicht oder schlechter oder weniger. Und wenn das dann immer wechselt, das haben wir untersucht durch Blutabnahmen, gerade bei den SSRIs, dass das auch wirklich so ist, und zwar in einer Gruppe, die halt sozusagen tatsächlich regelmäßig Medikamente nehmen musste und nicht jetzt irgendwie faken konnte oder so oder nicht nehmen konnte. Also sind wir da sehr sicher, dass das wirklich einen Unterschied macht, welche Firma. Es ist jetzt wurscht, welches ist keine besser. Es ist etwas sehr Individuelles, was ich vertrage.
Das ist ein wichtiger Hinweis für uns Apothekerinnen. Wie geht es Patientinnen und Patienten, wenn die Wirkung nicht sofort eintritt? Ich nehme an, viele sind dann verunsichert.
Also bei mir ist es ja so, dass ich sehr viel Zeit habe, mit den Patientinnen und Patienten zu reden. Das heißt, ich kläre die Patienten darüber auf. Das kann ich jetzt von meiner Ordination sagen, aber natürlich kann das sein in einer Ambulanz, wo man wenig Zeit hat, oder in einer Kassenordination, wo man sehr wenig Zeit hat, dass die Patienten, die kommen ja hin, sind aufgeregt. Wer geht schon gern zum Arzt, ja, an sich, oder zur Ärztin, und schon gar nicht, geht man gern zum Psychiater. Das ist sowieso noch, sind wir, glaube ich, nicht die Top 3 beliebtesten Arztgruppen am Anfang. Bis man uns vielleicht kennenlernt, dann jetzt besser, dann kommen viele gerne. Aber natürlich, da hört man viel nicht, ja, oder vergisst es halt. Deswegen muss man da sich die Zeit nehmen, auch wirklich ausreichend zu erklären, dass das ja kein Mittel ist, das abhängig macht, was auch sehr wichtig ist, weil da haben ja die Leute Angst, oder dass es die Persönlichkeit jetzt furchtbar verändert, sondern im Gegenteil, dass es, wenn es zu einer Persönlichkeitsveränderung kommt, unter Anführungsstrichen, dann nur, dass man wieder so wird, wie man war. Also das, was jetzt passiert gerade, das, was Sie in der depressiven Symptomatik erleben, ist eigentlich die Persönlichkeitsveränderung. Und das Medikament hilft wieder, den körpereigenen, in dem Fall zum Beispiel Serotoninstoffwechsel, gerade im Liquor, wieder zu normalisieren. Also man führt jetzt kein Hormon zu, das sage ich den Leuten auch. Sie nehmen nicht extern Serotonin zu sich, sondern sie nehmen halt ein Medikament zu sich, und das erkläre ich dann meistens schon so mit synaptischen Spalten, so ein bisschen anschaulich visuell. Und je nachdem, ob die Leute so ein bisschen mehr technisch orientiert sind, dann macht man es lieber mehr sehr über diese medizinische Schiene oder anders. Dann legt man auf das mehr Schwerpunkt, dass man den Leuten hilft zu erklären. Das braucht daher auch länger, bis sich eigentlich wieder ein gutes Gleichgewicht einstellt. Und hier ist auch immer ganz wichtig zu sagen, die Enge, diese Gehirn-Darm-Achse zu erwähnen, wir haben ja sehr viel Serotoninrezeptoren im Magen-Darm-Trakt, wird dort auch Großteils produziert, und deswegen sind auch die Nebenwirkungen die häufigsten, wenn irgendwelche Magen-Darm-Sachen, die aber in den ersten paar Tagen meist wieder im Griff sind.
Und sind das Nebenwirkungen, die wir auch in der Apotheke ansprechen sollten?
Also ich würde es prinzipiell mal nicht ansprechen, solange es nicht der Patient oder die Patientin anspricht, weil man, ich glaube, wenn man Dinge anreißt und der hat noch gar nicht dran gedacht, könnte man da vielleicht einen Fokus drauf legen. Und dann, oh, davon habe ich gar nichts gehört, und die Ärztin hat das gar nicht gesagt. Aber falls eine Patientin oder Patient fragt, ist es natürlich gut, wenn man als Apothekerin oder Apotheker weiß, dass man mindestens 14 Tage bis 3 oder 4 Wochen rechnen muss bei den meisten Erkrankungen. Also nicht nur bei der Depression, auch bei der Angststörung oder noch ärger bei der Zwangsstörung, da kann es bis über 12 Wochen dauern, dass man eine positive Wirkung spürt. Und dazu ist ja auch noch zu beachten, dass wir die Dosierung anpassen müssen. Also ich beginne ja sehr klein, man schleicht das ja ein, und dann muss ich ja die richtige Dosierung für Patienten finden. Da geht er ja dann wieder zum Facharzt und zur Fachärztin, glücklicherweise, wenn das so ist und einen Termin hat, dann dosiert man das individuell. Und das hängt natürlich dann sehr davon ab, wie es dem geht generell, ja, was Umgebungsbedingungen sind. Das ist ja auch so, dass alles, was inzwischen passiert oder welche Ängste der hat, welche realen Ängste oder was er sonst noch an Komorbiditäten hat, dass das natürlich dann sehr wesentlich ist. Wie lang gebe ich die Medikation? Auch das muss man gleich sagen, dass das ja nichts ist, was ich jetzt kurz nehme, sondern dass ich auf jeden Fall ein halbes Jahr die Medikation nehmen soll. Und dann entscheidet man weiter. Ja?
Und da ist natürlich das Thema Interaktionen auch ein wichtiges. Mhm. Welche Arzneimittelinteraktionen bereiten am meisten Sorge, oder ist da eigentlich nichts, was auffällig ist?
Ja, die Patientinnen selber fragen das schon manchmal, ja. Und Gott sei Dank, muss man ja sagen, ist das einzig wirklich Gefährliche wäre dieses berühmte Serotonin-Syndrom, das ich noch nie gesehen habe und auch keiner meiner Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, da muss man schon wirklich sehr schlecht dosiert sein, dass man so viele Medikamente nehmen, die alle das Serotonin erhöhen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu erreichen, aber natürlich muss man es wissen und natürlich sollte man Leuten, weil es kann ja auch immer sein, dass man auf irgendwas schlecht reagiert oder irgendwas nicht verträgt, wie gesagt, dass man dann nicht beinhartes weiternimmt, sondern dass man schon ungefähr erklärt, bei welchen Nebenwirkungen sollte man vielleicht doch rückfragen, jetzt ob das noch im Rahmen der Norm ist oder ob das jetzt schon etwas ist, wo ich lieber aufhöre. Und wenn ich etwas sehr schlagartig nicht vertrage oder ungewöhnliche Hautausschläge und so kriege, sage ich schon den Leuten, die sollen das bitte sofort nicht nehmen, lieber mich anrufen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas schon vielleicht auch in der Apotheke da gefragt wird. Und auf das, was ich auch immer hinweise, schon beim Erstgespräch, ist, dass einer der häufigsten Nebenwirkungen bei den SSRIs, auch beim SNRI, ist, dass die Libido vermindert sein kann. Das würde der Patient, die Patientin ja nicht zwingend ansprechen von sich aus, ja, aber das ist wichtig, weil das wirklich eine der häufigsten Nebenwirkungen ist. Und das versuche ich Ihnen dann auch so zu erklären, dass das nicht heißt, dass Sie es haben müssen. Ich kenne auch genug Patienten, die haben da überhaupt kein Problem. Aber es kann halt sein, dass Sie sich da, dass Sie merken, wenn einem Sex überhaupt noch Freude macht zu der Zeit, auch das ist sehr unterschiedlich. Manche sagen, gerade in der Depression ist das sozusagen der letzte Anker, dass das noch gut funktioniert und das noch was Schönes ist. Und wenn man dann noch ein SSRI gibt, macht man vielleicht auch oft die Beziehung schwieriger und nimmt noch das Wenige weg, was gerade noch irgendwie gut ist. Deswegen ist das wichtig. Oder sie merken halt diese Veränderung, selbst wenn ich habe eh keine Lust, das ist eh egal, ja, momentan. Aber trotzdem, mittelfristig ist es wichtig zu wissen, weil auch dass das wieder weggeht. Also wenn man dann das Medikament reduziert oder ausschleicht, ist das eine reversible Nebenwirkung und ist nichts, wo Sie sich fürchten müssen, dass das jetzt dann längerfristig bleiben würde. Und ich sage auch, es ist, wie gesagt, oft so, dass man nicht gar keine Lust hat auf Sex, aber es könnte sein zum Beispiel, dass man so eine gewisse Erregungsschwelle, so wie wenn man knapp vor einem Orgasmus steht, aber nicht hinkommt. Das kann natürlich quälend sein, ne? Vor allem, wenn man dann nicht weiß, dass es vom Medikament ist. Und deswegen ist es wichtig, das auch zu erwähnen, weil es relativ häufig ist von den Nebenwirkungen. Sonst sind nicht so viele. Die meisten vertragen sehr gut, sind eben wirklich Magenschmerzen oder Durchfall. Kurzfristig regt es mehr den Stoffwechsel an.
Und die Gewichtszunahme ist?
Machen normal keine Gewichtszunahme, außer das Seroxat gibt eh fast keiner mehr. Das wäre das Einzige, das wirklich zu einer Gewichtszunahme führen könnte. Das ist auch beruhigend, nicht? Das muss man den Leuten halt auch sagen.
Und viele Patienten und Patientinnen greifen ja auch zu Johanniskraut. Das sehen wir ja an der Tara täglich.
Naja, bei einer depressiven Verstimmung ist okay, weil wenn man sonst nichts anderes nimmt, ist Johanniskraut okay für eine milde Form der Depression, für etwas, wo ich auch sage, ich komme auch gut mit Psychotherapie alleine zum Beispiel durch oder vielleicht auch mit guten Gesprächen, weil es eben eine milde Sache ist, die mit der Unterstützung von Johanniskraut auch gut funktionieren kann. Allerdings sonst sage ich auch das immer dazu, meist beim Erstgespräch, Sie sollen bitte kein Johanniskrautpräparat, keinen Johanniskraut-Tee trinken, weil es ja eine Interaktion über das ZYP-System gibt. Und das ist natürlich nicht, dass sie dann sterben würden, ja, weil sie das jetzt gleichzeitig kombiniert nehmen, aber es wäre halt sinnlos, wenn wirklich so die Interaktion ist, dass ich so die Wirkung wieder aufhebe, die ich eigentlich durch die Medikation erreichen möchte. Also das ist schon wichtig, gerade das Johanniskraut. Aber wenn man das selber nimmt, sozusagen im Sinn einer oder bei einer leichten Depression das mal zusätzlich gibt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Und welche Rolle spielen Lebensstilfaktoren wie Schlaf, Bewegung und Ernährung?
Einen sehr, sehr großen Faktor, nicht? Weil Schlaf ist ungeheuer wichtig, dass wir uns regenerieren können, dass wir am nächsten Tag auch halbwegs wiederholt sein können, dass in Wirklichkeit über dem Schlaf nicht nur dass die ganze Verstoffwechselung natürlich im Vordergrund steht. Wichtig ist auch, das Immunsystem hat da mehr Zeit zu arbeiten. Das ist auch daher vom Gesundheitsfaktor extrem wichtig. Das ist die Regenerationszeit, nicht? Auch die Verarbeitung gehirnmäßig, wir träumen und ist alles wichtig für uns. Bewegung sowieso. Wir sind meistens in Berufen gefangen, wo wir uns zu wenig bewegen. Oder andere Leute in manchen Bereichen, die müssen leider sich zwar doch viel bewegen, aber nicht gesund bewegen. Also wenn ich auf einer Baustelle arbeite oder vielleicht in der Gärtnerei, sogar das ganze Ding ist, wo ich Körper oder auch im Lebensmittelhandel, wo ich körperlich schwere Dinge heben muss. Ja, das ist, oder eben sehr viel sitze, das sind die meisten Tätigkeiten, das ist alles nicht gesund. Ist eh klar. Eigentlich Bewegung ist durch gesunde Bewegung gemeint. Man darf nur nicht so hochschwellig sein. Ich versuche mit Patientinnen und Patienten immer Dinge zu finden, die ihnen noch Spaß machen. Also Spaß ist auch ein hohes Wort. Die ihnen halbwegs Freude machen, nennen wir es so. Und in kleinen Schritten, ganz kleine Schritte, die man zwischendurch einbauen kann. Also das ist das Einzige, was wirklich hilft. Und wenn es einem ein bisschen besser geht, ja, dann kann man es verlängern. Es können Spaziergänge sein. Einfach gehen ist schon. Ne? Man fängt beim minimal kleinsten an, was man gerade schafft. Denn die Frustrationstoleranz ist ja gerade bei depressiven Menschen, die sehr oft sehr leistungsorientiert sind, sehr perfektionistisch sind. Ja? Die wollen es gut machen und die frustriert das dann extrem, wenn sie irgendwas nicht schaffen. Und wenn sie dann wieder so etwas kriegen, wo dann Druck, ich muss jetzt, weiß ich nicht, ins Fitnesscenter dreimal die Woche gehen oder so, das schaffen die Leute nicht. Schaffen auch schon Leute nicht, wenn sie nicht depressiv sind. Also ich denke, man muss dann sich über die kleinen Dinge freuen und auch die feiern. Dass man das geschafft hat, ist schon super. Man muss einfach das Ding runterschrauben. Ja? Und da kann man kleine Übungen einbauen. Das kann eine Mini-Qigong-Übung sein, ein Mini-Pilates, ein Mini-Yoga, was den Leuten sympathischer ist oder auch gar keine besonders benannte Übung. Einfach dehnen, drei Schritte. Man kann auch ein bisschen was vorzeigen. Bei Atemübungen, in die Natur gehen ist immer schön. Frische Luft, auch die in Wirklichkeit Wald. So banal es klingt, aber es ist sehr gut. Es gibt auch Studien über das Waldbaden, dass auch wirklich die sekundären Terpene zum Beispiel das Immunsystem stärken. Also auch diese Dinge, da haben die Leute schon, wenn sie nur in irgendeinem Stückchen Grün einmal gegangen sind, kann man ihnen schon sagen, da haben sie was Gutes für sich getan. Und das tut auch gut, auch einfach diese Bewegung rauskommen. Deswegen auch, wenn Patienten im Krankenstand sind, dann ist es gerade, das schreibe ich auch immer in meine Arztbriefe rein, diese Patienten sollen nicht zu Hause sitzen auf Dauer, die müssen sogar rausgehen. Die haben therapeutische Ausgänge, das gehört zur Depressionsbehandlung dazu. Die müssen raus. Also das ist, wenn eine Krankenkassenkontrolle ist, dann kontraproduktiv, wenn die zu Hause sitzen. Dann ist es nicht gut. Die sollten unbedingt raus. Das ist das Therapieprogramm. Es ist nicht wie ein gebrochenes Bein, wo man irgendwo im Liegegips sitzt oder liegt, sondern man muss raus.
Und wie kann man die Therapietreue unterstützen oder was sind denn eigentlich typische Gründe, warum Patienten und Patientinnen die Antidepressiva eigenständig absetzen?
Ja, das ist leider gut nachvollziehbar, warum sie die absetzen, weil sie die irgendwann natürlich, obwohl sie das alles am Anfang gehört haben, das Gefühl haben, mir geht es jetzt eh gut. Und das ist ja die Wirkung der Antidepressiva, dass man sich dann wieder normal und gut fühlt. Und da man sich ja gut fühlt, ist es ja nicht unlogisch anzunehmen, so und ich habe es jetzt schon so lange genommen, dann fangen die Leute meistens an, das mal zu vergessen. Und dann denken sie, es passiert ja nicht gleich was. Es gibt ein paar Patienten, die merken das schon nach 2 oder 3 Tagen, wenn sie es nicht nehmen, interessanterweise, dass es ihnen schlechter geht. Aber es gibt eben auch Patienten, die merken das nicht. Da kann das über ein paar Wochen gehen und dann schleichen sie nicht aus, setzen abrupt ab. Das ist meistens nicht sehr gut, weil es dann so fast wie ein Rebound-Phänomen kommen kann. Die ist ziemlich untercrashen mit der Stimmung und plötzlich geht es ihnen irrsinnig schlecht, sie werden irrsinnig unruhig. Und dann ist die Symptomatik oft schlimmer, als sie vorher war. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, wieder zu beginnen, weil es viel länger dauert, bis es denen wieder besser geht. Aber es gibt viele Gründe. Es gibt auch den Grund, ich lerne jemanden neuen kennen, ich fühle mich jetzt besser, ich will meine Sexualität wieder besser spüren oder ich will jetzt nicht sagen, ich nehme Psychopharmaka, wenn ich jemanden kennenlerne. So etwas. Ja, es gibt viele Gründe. Aber es ist gut nachvollziehbar und wie gesagt, Aufklärung hilft, aber letztlich tun die Leute dann doch immer das, was sie für richtig halten und meinen, jetzt geht schon. Ich bespreche ja mit den Leuten sehr wohl, dass es nämlich keine von diesen Antidepressivern, die wir jetzt erwähnt haben, gibt es einen besonders hohen Druck, dass man die möglichst schnell absetzen soll. Im Gegenteil, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, wenn man gerade die SSRIs länger nimmt, führt das auch zu strukturellen Veränderungen im Gehirn, die man mit MRI messen kann, so wie bei psychotherapeutischen Gesprächen. Also im positiven Sinn jetzt natürlich, ja. Und das ist ja etwas, was wir zwar nicht erklären können noch, aber das nehmen wir erfreut zur Kenntnis. Und deswegen kann man ja irgendwann vielleicht auch ganz im Absetzen, bei den meisten Depressionen ja so, und dann langsam. Wenn man langsam ausschleicht, deswegen mit Rücksprache des Arztes oder auch wenn die Bekannten oder auch die Einbeziehung der Angehörigen, ja, die halt davon wissen oder Freunde, die davon wissen, dann kriegt man oft auch Feedbacks, wo man sagt, ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt, ich bin wieder gereizter. Das ist das Interessante, dass auch beim Ausschleichen es den Leuten nicht unbedingt selber als erstes auffällt, so wie bei Beginn der Depression, dass sie anders werden. Aber natürlich auch mit dem, weil sie wollen es unbedingt schaffen, auch ohne Medikament. Das ist so ein als wäre das eine Niederlage, wenn ich ein Medikament brauche für meine Psyche. Ne?
Und gibt es etwas, was wir Apothekerinnen tun können, dass die Adhärenz besser ist?
Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sozusagen das auch so sieht und das auch so vermitteln kann, wenn es halt zu so einem Kontakt kommt mit einer Kundin oder einem Kunden, dass man sagt, na, das ist super, wenn Sie das nehmen, das können Sie bedenkenlos jetzt nehmen. Ja, das macht jetzt wichtig, dass Sie das regelmäßig nehmen und nie plötzlich absetzen. Bitte vorher mit der Ärztin, dem Arzt besprechen. Das ist sicher hilfreich. Also wenn man das hier von der Seite der Apotheke auch noch hört, dann kann das nur eine positive Verstärkung sein, ne?
Und wenn wir jetzt zu besonders kritischen Situationen kommen, wie kann man auch als Nichtärztin erkennen, dass eine Depression möglicherweise lebensbedrohlich wird? Oder was können wir Apothekerinnen tun, wenn wir Suizidgedanken vermuten?
Naja, wenn man sie vermutet, da wird der Patient, also Patient oder Kunde, Kundin in dem Fall schon irgendwas gesagt haben, weil sonst wird man es wahrscheinlich nicht vermuten. Und ich glaube, das kann man schon aufgreifen und sagen, ich habe so den Eindruck, wenn Sie das so sagen, bin ich besorgt. Das klingt fast so, als würden Sie daran denken, dass Sie gar nicht mehr leben wollen oder dass Sie sich was antun könnten. Und wenn das so ist, und dann merkt man ja eh gleich, ob die Patientin oder Patient sagt, ja, manchmal wäre sie besser, wirklich nicht mehr hier zu sein. Dann würde ich zum Beispiel als Apothekerin wahrscheinlich sagen, ja, das macht mir jetzt aber schon besorgt. Ja, weil das inwiefern denken Sie da denn konkreter dran? Haben Sie da schon mal überlegt, sich wirklich was anzutun, um nicht mehr zu leben? Weil immerhin, man steht ja dort und gibt die Medikamente aus, wo man sich dann vielleicht überlegt, vielleicht sind das die Medikamente, mit der versucht der Patient und die Patientin versucht, sich dann damit das Leben zu nehmen. Also das würde ich schon machen. Ja, man kann eigentlich nichts falsch machen, denn wenn die Patientin oder der Patient sagt, na, also so schlimm ist jetzt nicht, passiert auch nichts. Ja? Es ist jetzt so, dass die Leute beleidigt sind und sagen, zu ihnen gehe ich aber nicht mehr, gehe ich nicht der Fall. Wenn man das jetzt sehr respektvoll macht, vor allen Dingen, wenn man das jetzt nicht so alarmiert macht, dem Motto, jetzt rufe ich gleich an und weise es in die Psychiatrie ein. Ich glaube, da haben die Leute immer am meisten Angst, dass wenn sie irgendwas sagen, was ich will nicht mehr oder ja, ich habe schon Suizidgedanken, dass sie dann Angst haben, dass sofort irgendwo die Klapsmühle droht und dass man sofort irgendwo untergebracht wird. Und im Gegenteil, man wird fast nicht aufgenommen auf der Psychiatrie. Braucht man sich eigentlich nicht zu fürchten. Eher umgekehrt, ist schwierig, einen Platz zu finden für jemanden, der ihn braucht.
Ja, es ist sicher ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Dann kommen wir vielleicht auch zu besonderen Patientengruppen. Gibt es etwas, was bei älteren Patienten mit Depressionen besonders zu bedenken ist?
Sicherlich. Ich meine, die älteren Patienten haben meistens wahnsinnig viel Medikamente, viel mehr körperliche Zusatzerkrankungen, teilweise auch sehr viele Verlusterlebnisse schon. Also die sind sicher vulnerabler, auch verändert sich natürlich sowieso der Körper und auch die kognitive Ansprechbarkeit. Generell die Ansprechbarkeit bei Medikamenten, sie auch natürlich die Leberfunktion, die Nierenfunktion kann eingeschränkt sein. Das müssten ja eigentlich die Ärzte eh berücksichtigen, aber es kann schon sein, dass das mal nicht so im Fokus steht und das vielleicht einer Apothekerin oder einem Apotheker auffällt, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, Arzt, Ärztin anzurufen und nachzufragen, ob die Dosierung so gemeint ist, wenn man die Zeit dafür hat. Ich würde nicht den Patienten direkt darauf ansprechen, weil das verunsichert und das kann das ganze System vielleicht dann eher in eine Negativspirale bringen. Aber das würde ich eher direkt dann mit Arzt, Ärztin Rücksprache halten. Und sonst, ja, Jugendliche brauchen oft höhere Dosierungen oder es gibt natürlich auch prinzipiell Patienten und Patientinnen, die Fast Metabolizer sind oder natürlich dann im Off-Level-Use sind. Aber das sind alles Dinge, da kennt sich der Patient oft nicht zwingend selber aus, nicht? Das sind eher Sachen, die man mit den Ärzten, Ärztinnen besprechen müsste oder nachfragen müsste, wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat.
Und wenn eine schwangere Kundin kommt, gibt es etwas, was wir beratungstechnisch hier mitgeben können?
Also prinzipiell, wenn eine schwangere Kundin kommt und die ist halt auf ein SSRI eingestellt, zum Beispiel Sertralin, ist das durchaus erlaubt. Man könnte vielleicht nachfragen, wenn man als Apothekerin erfährt, sie ist schwanger und sie ist vielleicht seit kurzem schwanger, also die kann man gratulieren oder was immer, wenn sie hoffentlich absichtlich schwanger ist und sich darüber freut. Und dann kann man sich schon darauf hinweisen, ja, das ist eh gut. Was sie vergessen sie noch nicht, das jetzt allen ihren Ärzten auch zu sagen, weil vielleicht muss man Medikamente anpassen, so in die Richtung. Ich würde immer nie Panik machen. Ja, das würde ich nie alarmieren, sondern eher raten. Und das ist letztlich ja immer eine ärztliche Entscheidung dann, ob die Patientin zum Beispiel weiter auf eine antidepressive Medikation eingestellt bleibt oder nicht. Aber normalerweise, wenn die Leute nicht vollkommen ungeplant schwanger werden, dann bespreche ich zum Beispiel, behandle Ärztin das sowieso vorher, wenn jemand einen Kinderwunsch hat, dann schleichen wir die Medikation normalerweise aus. Es sei denn, das ging jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht, aber dann schaut man eben, dass es eine Medikation ist. Und es ist glücklicherweise eh so, dass die meisten Antidepressiva jetzt keine teratogene Wirkung haben. Unter Anführungsstrichen, Sertralin ist sowieso möglich, aber es gibt eben auch andere Studien zu Fluoxetin oder so, wo man keine negativen Effekte gefunden hat. Aber natürlich, wenn es nicht notwendig ist, muss man das ja nicht geben. Und Leute, die in schweren Krisen sind, sollten vielleicht eh nicht unbedingt gerade schwanger werden. Also das wäre dann nicht der Zeitpunkt, wo man als begleitender Arzt, Ärztin vielleicht gerade sagt, super, jetzt geht es einem besonders schlecht. Es wäre doch gut, wenn Sie jetzt noch Ihre Familie erweitern. Ein paar Stressfaktoren dazu. Also das hängt dann sehr davon ab, in welcher Situation ist.
Dann machen wir zum Abschluss noch einen Blick nach vorne. Gibt es neue Therapieansätze, die besonders vielversprechend sind?
Naja, leider nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das wäre das, was ich schon erwähnt habe, dass man relativ eine viel raschere Wirksamkeit hat, die aber auch wirklich längerfristig hilft. Es gibt jetzt halt als neue Therapieansätze die Esketamin-Ketamin-Medikation, aber das ist eigentlich etwas, wo man sehr stark auch reagieren drauf kann. Das würde ich jetzt eher den Spezialisten, das würde ich nicht allein in einer Ordi machen zum Beispiel, wenn man die Patienten überwachen muss. Dann diese Psychedelika-Studien und auch diese Neurostimulation, das sind alles Dinge, die sind eher spitalslastig oder halt für Spezialambulanzen gedacht jetzt einmal. Aber es ist auch da noch nicht so, dass man sagen kann, ja super, das ist jetzt der Durchbruch, nicht? Aber ich meine, es weiter geforscht wird und weiter versucht wird, etwas zu finden. Und das Schönste wäre ja, etwas zu finden, was möglichst rasch wirkt, dass man nicht mehr so lange warten muss. Und noch weniger Nebenwirkungen ist immer gut, ja, natürlich.
Eine zentrale Botschaft für den Umgang mit depressiven Kunden und Kundinnen. Welche wäre das?
Hoffnungsvoll sein.
Das heißt, es gibt einen Weg aus der Depression.
Ja, also ich glaube, dass es den Leuten schlecht geht, sozusagen zu respektieren, das jetzt auch nicht runterzuspielen, sondern sagt, ja, das muss wirklich schlimm sein jetzt. Gut, ob die Medikamente brauchen Zeit zum Wirken, aber sie werden, das wird sicher besser werden. Und wenn es nicht besser wird, dann wird ein anderes Medikament helfen. Ja? Oder irgendetwas Positives halt. Man soll die Leute nicht anlügen natürlich, sondern wir gehen ja auch wirklich jetzt davon aus, dass es auch besser wird. Gott sei Dank sprechen ja viele auch sehr gut an und sonst gibt es eh noch andere Behandlungsinterventionen. Man kann ja auch multimodal dann auch noch mit eher den sogenannten therapieresistenten Depressionen, das ist ein eigenes Thema jetzt. Aber das würde ich jetzt als Apothekerin jetzt nicht anfangen. Es gibt vielleicht auch noch EKD-Behandlungen. Also das würde die Leute eher verschrecken. Also ich würde dann eher bei dem bleiben. Ja, man muss Geduld haben. Geduld und auch vielleicht die Ernährung. Oder man kann diese Dinge kann man ja ansprechen. Es gibt ja wahrscheinlich auch immer wieder zum Beispiel auch Vitamin D oder so, was weiß ich. Es gibt ja viele Präparate, auch die Apotheken anbieten. Und wenn man selber, haben Sie als Apothekerin, Apotheker eine Nährerfahrung, was ja auch gut geht. Das hört man ja dann wieder mehr sogar im Verkauf, weil die Leute auch drücken, ja, das ist super, mit dem geht es mir viel besser. Dann ist ja egal, was hilft. Ja, das, solange es nicht gegen die Medikation wirkt, ist ja alles erlaubt, was hilft, ja, und nicht schadet.
Ja, dann vielen Dank für den spannenden Einblick und vielen Dank für die Hoffnung. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und freue mich bis zur nächsten Folge.
Gut, danke. Wiederhören.
Das war Podcast-Folge 41 von ÖAZ im Ohr mit Dr. Dr. Christina Ritter, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Passend zur heutigen Episode empfehlen wir Ihnen, einen Blick in die aktuelle Ausgabe der ÖAZ zu richten. Darin zeichnen wir den Weg der Antidepressiva nach. Von der Zufallsentdeckung bis zu Neuzulassungen wie Zuranolon und der Frage, ob Psilocybin, das Halluzinogen aus den Magic Mushrooms, bald therapeutisch relevant werden könnte. Ebenfalls lesenswert, warum Jod weit mehr als ein reines Schilddrüsenthema ist und warum rund 85% der Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor unterversorgt sind. Und dass die Schilddrüse auch beim Thema Kinderwunsch eine entscheidende Rolle spielt, zeigt unser Beitrag über das komplexe Zusammenspiel von Schilddrüsen und Sexualhormonen. Alle Beiträge finden Sie auch online auf oeaz.at. Viele davon übrigens auch als Audio mit unserer Text-to-Speech-Funktion, falls Sie gerade keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.